As I was sitting here before the meeting, or before my part in the meeting began,
vor dieser Lehreinheit erinnerte ich mich sehr klar an etwas Bestimmtes und ich denke, Gott möchte, dass ich es euch erzähle. Ich dachte über die Verantwortung nach, die auf mir liegt, wenn ich heute wieder versuche, für euch diese Bibelstellen auszulegen. Ich versichere euch, dass ich es als eine sehr ernste und große Verantwortung empfinde. Die Begebenheit, von der ich euch kurz berichten möchte, ereignete sich in Wales im Jahr 1913, also ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Stephen Jeffries, ein sehr bekannter Evangelist seiner Zeit, predigte in einer kleinen Kapelle in Wales, einem ganz einfachen Gebäude mit weiß getünchten Mauern und ganz ohne Schmuck und Zierat. Auch die Wand hinter Jeffries war kahl und weiß. Ich habe diese Geschichte von Menschen, die Augenzeugen dieser Begebenheit, noch persönlich kannten. Während der Evangelist predigte, bemerkte er, dass die Augen der Zuhörer mit äußerst gespannter Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet waren. Er fragte sich, ob er etwas Bestimmtes tue oder sage, was sie so aufmerksam sein ließ. Erst als er seine Predigt beendet und sich wieder gesetzt hatte, stellte er fest, dass auf übernatürliche Weise an die kahle Wand hinter ihm in prächtigen Farben der Kopf eines Lammes projiziert worden war. Dieser Kopf eines Lammes war immer noch deutlich an der Wand zu sehen. Nach einiger Zeit verwandelte sich der Kopf des Lammes in den Kopf Christi als Schmerzensmann. Den Menschen fiel dabei ganz besonders auf, dass sein Haar schon graue Strähnen hatte, wofür es eigentlich noch viel zu früh war. Dieses Bild blieb an der Wand, nachdem der Gottesdienst zu Ende war. Frauen gingen mit Halstüchern zu dem Bild hin und hielten sie davor, doch das Licht dieses Bildes schien durch die Tücher hindurch. Und das Bild blieb vermutlich auch die Nacht über dort an der Wand, doch am darauffolgenden Tag war es verschwunden. Ganz besonders ist mir dabei hängen geblieben, dass die Leute Stephen Jeffries berichteten, sowohl die Augen des Kopfes des Lammes als auch später die Augen des Kopfes Jesu hätten sich ständig mit dem Prediger mitbewegt und jede seiner Bewegungen verfolgt. Für mich als Prediger verdeutlicht das mehr als alles andere, dass die Augen des Herrn auf jenen ruhen, die im Wort dienen. Er prüft jede ihrer Bewegungen, jede Geste, jedes ihrer Worte. Auf diese Weise wird mir immer wieder ganz neu bewusst, welche Verantwortung ich gegenüber dem Herrn habe, wenn ich seinem Volk sein Wort auslege. Ich denke, mir wurde das heute wieder sehr bewusst, da wir uns in einen recht ungewöhnlichen Bereich vorwagen, wenn wir nun in Hebräer 8 und 9 weitergehen. Einen Bereich, der außerhalb der natürlichen Erfahrung und der durch die menschlichen Sinne zugänglichen Erkenntnis steht. Der Hebräerbrief ist ein sehr bemerkenswertes Buch, weil er sich mit Dingen befasst, die die meisten von uns mit ihren natürlichen Augen noch nie gesehen haben. Er betrachtet diese Dinge aber als etwas ganz und gar Reales. Als ich vor dieser Lehreinheit mit meiner Frau betete, betete ich, der Heilige Geist möge uns allen und nicht zuletzt mir selbst diese Dinge real und anschaulich vor Augen stellen. Denn ohne den Heiligen Geist wird es nichts anderes sein als nur Worte. Nur der Heilige Geist kann diese unsichtbaren, aber ewigen Realitäten offenbaren, um die es in den nächsten Kapiteln des Hebräerbriefs geht. Das gilt besonders für Kapitel 9, aber zu einem gewissen Grad auch für Kapitel 10. Die ganze praktische Lehre des Hebräerbriefs leitet sich von diesen ewigen, unsichtbaren Realitäten ab. Nur wenn uns der Heilige Geist das Unsichtbare real vor Augen führt, wird das Praktische an uns auch die Wirkung zeigen, die es zeigen sollte. Ich denke in diesem Zusammenhang auch an den Chorus Heilig, 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 weil ich denke, dass es wohl keine andere Passage in der Heiligen Schrift gibt, die uns die Heiligkeit Gottes so umfassend offenbart wie der Hebräerbrief. Jemand sagte mal, der Hebräerbrief sei das Buch Levitikus oder das dritte Buch Mose des Neuen Testaments. Oder das dritte Buch Mose sei der Hebräerbrief des Alten Testaments. Beide weisen etliche Parallelen auf, und beide offenbaren diesen Dienst an Gott und was notwendig ist, um in der Gegenwart Gottes zu sein, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen und wie wir es vermeiden können, uns gegen die Heiligkeit Gottes zu versündigen. Das ist ein sehr ernster Gedanke, denn sogar jene, die nur in der Stiftshütte des Mose dienten, von der es ja hieß, sie sei lediglich eine Kopie oder ein Schatten der himmlischen Dinge, selbst die starben augenblicklich, wenn sie eine Übertretung begingen. Zwei Söhne Aarons starben augenblicklich, weil sie dem Standard von Heiligkeit nicht entsprachen. Nun sprechen wir nicht mehr über die Kopie, sondern über die tatsächlichen himmlischen Realitäten. Und wie viel mehr wird aus diesem Grund von uns Heiligkeit verlangt? Werfen wir einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 19. Wir gehen kurz die Kommentare zu den ersten 6 Versen von Hebräer 8 noch einmal durch, denn damit haben wir uns ja schon in der vorigen Lehreinheit befasst. Die ersten beiden Verse von Hebräer 8 fassen die Hauptgedanken des vorherigen ausführlichen Vergleichs über Jesus in seiner Eigenschaft als unser Hohepriester zusammen. Die 4 wichtigsten Punkte lauten: Erstens, er setzte sich. Er braucht sein Opfer nie mehr zu wiederholen, im Gegensatz zu den levitischen Priestern, die immer stehen blieben. Zweitens, er saß auf einem Thron. Er ist sowohl König als auch Priester. Das ist die Ordnung Melchisedeks und nicht die Ordnung Levis. Drittens, es ist im Himmel, nicht auf der Erde. Und viertens, es ist im wahrhaftigen Zelt, das von Gott aufgeschlagen wurde, nicht von Menschen. Vers 3 und 4 bestätigen erneut die Funktion eines Priesters. Ich war überrascht, dass ich das letzte Mal so ausführlich darauf einging. Offenbar hatte der Herr mich dazu bewogen, zu betonen, dass niemand Gott ohne Priester eine Gabe darbringen kann. Niemand geht einfach so auf Gott zu und steckt ihm etwas zu. Es ist die Funktion eines Priesters, die Gaben und Opfer des Volkes Gottes zu nehmen und sie Gott zu übergeben. Nur wenn der Priester akzeptiert ist, wird auch die Gabe bzw. das Opfer akzeptiert werden. Wir dürfen als Christen niemals vergessen, dass unsere Gaben vielmehr um unseres Priesters willen angenommen werden, als um unseretwillen. Vers 5 weist darauf hin, dass die levitischen Priester nur in einem Zelt ihren Dienst ausübten, das ein Abbild der himmlischen Stiftshütte war. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das Himmlische das Original ist. Das Materielle und Irdische ist lediglich eine Kopie. Wir sind so erdbezogen, dass wir immer meinen, das Irdische sei das eigentliche Reale und das Himmlische sei vage, aber es ist genau andersherum. In Vers 6 bis 13, womit wir uns nun im Folgenden beschäftigen werden, folgt der 4. Vergleich. Alle Passagen mit einem Vergleich sind in der Einführung zur ersten Studienhilfe aufgelistet, doch darauf können wir jetzt nicht mehr eingehen. Es ist dies der Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Wenn ihr eure Bibel lest, dürft ihr nicht vergessen, dass das Wort, das mit Testament übersetzt wird, auch mit Bund übersetzt werden kann. Das gilt für das Hebräische des Alten wie auch für das Griechische des Neuen Testaments. Unsere Bibel ist somit in 2 Bünde aufgeteilt, den Alten und den Neuen Bund. In Vers 6 nennt der Autor, wie wir bereits sahen, 3 Aspekte der Überlegenheit der neuen Ordnung. Erstens, zunächst hat Jesus einen vortrefflicheren Dienst. Er ist himmlisch, nicht irdisch. Zweitens, er ist der Mittler eines besseren Bundes. Es ist ein ewiger und kein zeitlicher Bund. Drittens, er wird auf besseren Verheißungen in Kraft gesetzt. In ihm ist viel mehr verheißen, als unter dem alten Bund verheißen war. Nun, ich denke, es ist das Beste, wenn ich nun Vers 7 bis zum Ende des Kapitels für euch aus dem Griechischen übersetze und wir den Text anschließend durcharbeiten. Meine Stegreif-Übersetzung ist nicht immer sehr elegant, aber vielleicht macht sie Bedeutungsnuancen klar, die die elegantere schriftliche Version nicht deutlich macht. Ich beginne mit Vers 7. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, das heißt, wenn mit ihm alles in Ordnung gewesen wäre oder wenn er angemessen gewesen wäre. Ich denke, das Schlüsselwort hier ist angemessen oder adäquat. Wir werden gleich noch sehen, warum er inadäquat war. Und deshalb übersetzen wir am besten so, wenn jener erste Bund adäquat gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Das liegt auf der Hand. Wenn der erste die Aufgabe zur Gänze erledigt, warum soll man sich dann nach einem zweiten umsehen? Das ist nur logisch. Das ist talmudische Logik, aber es ist sehr real. Und dann zitiert der Autor, wie er es oft tut, wieder aus dem Alten Testament, um zu zeigen, dass das, was er sagt, auf alttestamentlichen Schriftstellen beruht und voll und ganz damit übereinstimmt. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, also Gott zu Israel. Dabei ist festzuhalten, dass er nicht den Bund tadelte, sondern die Menschen. Und was nun kommt, stammt aus Jeremia 31, 31 bis 34. Wenn ihr diese Stelle nachschlagt und genau durchlest, werdet ihr feststellen, dass es einige recht bezeichnende Unterschiede gibt zwischen der alttestamentlichen Version, die wir in Jeremia finden, und der uns hier im Hebräerbrief vorliegenden Version, die ja ein Zitat ist. Ich habe bereits an früherer Stelle in dieser Lehrserie erklärt, woran das liegt. Der Autor des Hebräerbriefs zitiert alttestamentliche Schriftstellen in aller Regel nicht direkt aus dem hebräischen Text, sondern er zitiert aus der sogenannten Septuaginta, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die etwa im 1. oder 2. Jahrhundert vor Christus entstand. Sie entstand vermutlich in Alexandria in Ägypten und war von den jüdischen geistlichen Leitern autorisiert worden. Diese griechische Septuaginta-Version war zur Zeit des Neuen Testaments vermutlich weiter verbreitet als die hebräische Version, weil damals jeder, der gebildet war, Griechisch konnte und nur verhältnismäßig wenig Leute Hebräisch konnten. Warum es Unterschiede zwischen den Texten gibt? Nun, das ist ein Problem, das ich besser an dieser Stelle nicht näher erkläre. Wir haben genug zu bewältigen, ohne auch noch darauf zu sprechen zu kommen. Es kann beispielsweise sein, dass die Übersetzer der Septuaginta denselben hebräischen Text hatten, ihn jedoch anders verstanden. Es kann jedoch auch sein, dass es zu jener Zeit Textvarianten in der hebräischen Version gab. Diese Problematik wurde erneut ganz aktuell, als man um das Jahr 1948 die sogenannten Qumran-Rollen fand, weil es nämlich einige hebräische Texte gibt, vor allem in 1. und 2. Samuel sowie in Jeremia, die nicht voll und ganz mit dem allgemein akzeptierten hebräischen Standardtext übereinstimmen, der heute gängig ist und der als masoretischer Text bezeichnet wird. Dieser masoretische Text ist der Text, den die Juden etwa im 9. Jahrhundert nach Christus als ihre offizielle Version akzeptierten. Die ganze Problematik mit diesen Urtexten ist etwas kompliziert und ich denke, es ist besser, wenn wir nicht näher einsteigen, unter anderem auch deshalb, weil ich nicht dazu qualifiziert bin, im Detail darüber Auskunft zu geben. Ich werde nun also den griechischen Text von Hebräer 8 übersetzen. Wenn ihr genügend Finger habt und euer Gehirn in zwei Teile teilen könnt, dann wäre es sicher interessant, gleichzeitig Jeremia 31 im Alten Testament aufzuschlagen und vielleicht könnt ihr dann beide Versionen parallel lesen. Ich beginne nun mit Hebräer 8, 8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen oder vollständig machen oder vollenden. Und beachtet hier, dass Gott diesen Bund mit dem ganzen Volk Israel schließen wird. Das Haus Israel, das sind die Nachkommen des nördlichen Königreichs, und das Haus Juda, das sind die Nachkommen des südlichen Königreichs. Dies gilt nicht für einen Teil des jüdischen Volks, sondern für das ganze jüdische Volk. Nicht gemäß dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich sie bei ihrer Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott oder ihr Gott, und sie werden mir ein Volk sein. Volk sein. Und sicherlich werden sie nicht ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, vom kleinsten bis zum größten von ihnen. Es ist schon interessant, dass die Bibel, wenn sie groß und klein nennt, fast immer klein vor groß nennt, nur selten ist es andersherum. Denn sie alle werden mich kennen, vom kleinsten bis zum größten von ihnen, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten barmherzig sein und ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Wir könnten auch noch Vers 13 lesen, das ist kein Jeremia-Zitat mehr, sondern ein Kommentar. Wenn er sagt, ein neuer Bund, hat er den ersten zu etwas Altem gemacht. Was aber veraltet und alt wird, ist dem Verschwinden nahe. Gehen wir nun zurück und arbeiten diese Passage mit der Studienhilfe durch, die ihr hoffentlich hilfreich finden werdet. Wir sind auf Seite 20. Mein Kommentar dort lautet, der Bund, der auf dem Gesetz beruhte, wurde nicht aufgrund von Fehlern im Gesetz unwirksam oder inadäquat, sondern wegen der Schwäche des fleischlichen Wesens des Menschen. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und deshalb heißt es auch, er habe an ihnen etwas auszusetzen gehabt und nicht am Bund. Es gibt etliche Schriftstellen, die dies erhärten. Sehen wir uns die beiden an, auf die hier verwiesen wird. Zunächst Römer 7 und da habe ich schon ein Problem. Wenn ich mal im Hebräerbrief bin und dann auch noch in den Römerbrief gehe, fällt es mir manchmal wirklich schwer, da wieder rauszukommen, aber ich werde es versuchen. Römer 7 ist eine sehr ausgefeilte Passage des Paulus. Wir müssen jetzt einfach hineintauchen. Ich hoffe, wir können zwischendrin auftauchen, um Luft zu holen. Also Römer 7, 4 bis 12. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Paulus sagt, als Christus starb, seid auch ihr gestorben. Sein Tod war euer Tod und als er starb, starb er dem Gesetz. Ihr dürft in Bezug auf das Gesetz eins nicht vergessen. Das Letzte, was es dir antun kann, ist, dich zu töten. Danach hat es nichts mehr mit dir zu schaffen. Sobald du tot bist, ist das Gesetz auf dich nicht mehr anwendbar. Das Gesetz gilt nämlich den Lebenden und nicht den Toten. Sterben ist somit der einzige Ausweg aus dieser Position, dass man unter dem Gesetz ist. Doch dieses Sterben war der Tod Christi. Ich hoffe, ihr versteht das. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um mit einem anderen eins zu werden. Und das ist natürlich ein Vergleich mit der Ehe. Mit ihm, der aus den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott Frucht brächten. Aus einer Einheit entsteht Frucht. Er wies an früherer Stelle darauf hin, dass, solange das Gesetz lebte und sie mit dem Gesetz verheiratet waren, sie niemals frei werden konnten, denn diese Verbindung gilt ja, bis dass der Tod uns scheidet. Doch als das Gesetz in Christus starb, wurden sie dieser Eheverbindung mit dem Gesetz entbunden und konnten nun, ohne Ehebruch zu begehen, mit dem auferstandenen Christus eins werden, um Frucht zu bringen. Ich denke, das ist für einige von euch ein neuer Gedanke, aber wir können jetzt nicht näher darauf eingehen. Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, und mit Fleisch ist hier nicht nur unser physischer Leib gemeint. Der Begriff Fleisch bezieht sich auf die Natur, das Wesen, das wir mit unserem physischen Leib geerbt haben. Diese Natur kann man mit einem Wort zusammenfassen, sie ist ein Rebell. Jeder von uns hat eine Natur geerbt, die einen Rebellen in sich hat. Diese Natur wird als das Fleisch bezeichnet. Einige von euch haben sich dieser Tatsache vielleicht noch nicht gestellt, aber das ist sehr wichtig. Du wirst in deinem Leben einen Unterschied merken, sobald du dich dieser Wahrheit gestellt hast. Gott hat nur ein Mittel gegen diesen Rebellen. Wer meine Predigten zu diesem Thema kennt, weiß welches. Er schickt ihn nicht in die Gemeinde, nicht in die Sonntagsschule, er lehrt ihn nicht die goldene Regel und er lässt ihn auch keine Bibelstellen auswendig lernen. Gott hat nur ein Mittel gegen diesen Rebellen, die Exekution. Die Botschaft der Gnade lautet jedoch, dass diese Exekution stattfand, als Jesus starb. Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Das ist doch erstaunlich, nicht wahr? Die Leidenschaften der Sünden wurden durch das Gesetz erregt. Weiter im Text. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Erinnert ihr euch, der einzige Ausweg aus dieser Position unter dem Gesetz ist der Tod. So dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Hier stehen zwischen den Zeilen die beiden Bünde, der alte Bund, der Buchstabe, und der neue Bund, der Geist. Was sollen wir nun sagen? Nun verteidigt sich Paulus. Ein Großteil des Römerbriefs ist in Form von Antworten auf gedachte Einwände oder Vorwürfe anderer Menschen geschrieben, vermutlich Juden, die seine Version vom Evangelium der Gnade nicht akzeptierten. Er stellt sich hier also vor, sie würden zu ihm sagen, also war das Gesetz schlecht, nicht wahr? Und er sagt, oh nein, keinesfalls, es ist nichts Schlechtes am Gesetz, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Und wenn ihr die Juden kennt, dann wisst ihr, dass das so typisch ist für sie. Halila, sagen sie, das sei ferne. Oder wie kann man nur so etwas denken? Ganz im Gegenteil. Die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Paulus sagt also, dem Gesetz verdanke ich die Tatsache, dass ich die Sünde überhaupt identifizieren kann. Er bezieht sich hier auf diese konkrete Sünde der Begierde oder des Gelüstens und verweist damit natürlich auf das 10. Gebot, in dem es heißt, du sollst nicht begehren. Ich muss euch gestehen, dass ich heute zum ersten Mal konkret erkannt habe, dass man als erstes nicht das Haus des Nächsten begehren soll und als zweites nicht seine Frau. Ich habe mich immer gefragt, warum Paulus hier gelüsten und nicht begehren schreibt. Doch das ist die Antwort. Wenn du die Frau deines Nächsten begehrst, ist das Lust. Paulus sagt, wenn es nie ein Gebot gegeben hätte, das sagt, du sollst nicht begehren oder lass dich nicht gelüsten, hätte ich die Lust nie erkannt. Es war das Gebot, das die Lust in mir ans Licht brachte. Ich weiß nicht, ob ihr selbst auch sowas schon mal erlebt habt. Aber ansatzweise erlebte ich das, als ich mit 15 Jahren in der anglikanischen Kirche konfirmiert wurde, und das ist nun keine Kritik an der anglikanischen Kirche. Man hatte mich nicht über den Wesenskern des Evangeliums unterwiesen. Ich konnte zwar die verschiedenen Dinge, die man mir beigebracht hatte, rein verstandesmäßig wiederholen, aber es hatte sie nie jemand auf mich persönlich bezogen. Ich hatte es nie auf mich persönlich angewandt, was der Tod Jesu in meinem Leben bewirken soll. Doch damals beschloss ich, das ist nun genau der richtige Augenblick. Ich bin wirklich nicht einmal annähernd so gut, wie ich sein sollte. Ab jetzt werde ich um etliches besser sein. Und das war meine Sicht dessen, was durch die Konfirmation geschehen würde. Aber es geschah genau das Gegenteil. Je mehr ich versuchte, gut zu sein, desto schneller wurde ich schlecht und desto schlechter wurde ich. Seht ihr, ich machte also genau diese Erfahrung hier. Du weißt erst dann, wie schlecht du bist, wenn du versuchst, gut zu sein. Solange du damit zufrieden bist, schlecht zu sein, erlebst du eigentlich keine inneren Kämpfe. Doch sobald du erkennst, welcher Maßstab für das Gutsein gilt, und versuchst, diesen Maßstab zu erreichen, geschieht irgendetwas in dir. Der Rebell in dir steht auf und sagt, nicht ich, ich werde diesen Weg nicht gehen und du kannst mich nicht dazu zwingen. Er hat recht. Du kannst ihn nicht dazu zwingen. Es ist absolut unmöglich, ihn dazu zu zwingen. Paulus sagt in Römer 8, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Lesen wir weiter in Römer 7. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das ist die Essenz dessen, was ich sagen will. Das Problem liegt nicht im Gesetz, sondern in den Menschen, damals in Israel und jetzt in jedem Sohn Adams. Es ist der Rebell. Das Gesetz hat in den Absichten Gottes den Zweck, den Rebell ans Licht zu bringen. Paulus sagt, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Und in Römer 3,20 sagt er, durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist Gottes Mittel zur Diagnose. Es bringt das Problem ans Licht. Sehen wir uns auch noch kurz Römer 8,3-8 an. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Die Kernaussage lautet, wir können nicht tun, was Gott wohlgefällig ist, solange wir im Fleisch sind, solange wir vom fleischlichen, nicht erneuerten, von Adam geerbten Wesen bestimmt sind, da es ein Rebell ist. Es muss etwas gegen den Rebellen unternommen werden, bevor wir Gott gefallen können. In Christus unternahm Gott etwas gegen diesen Rebellen. Unser alter Mensch, das ist der von Adam geerbte Rebell, wurde mit ihm gekreuzigt. Ich bin mir sicher, dass einige von euch vermutlich heute zum ersten Mal überhaupt mit dieser Tatsache konfrontiert werden, aber es ist eine historische Tatsache. Es ist wahr, ungeachtet dessen, ob es jemand glaubt oder nicht. Doch erst wenn du es weißt und glaubst, wird es in deinem Leben Wirkung zeigen. Paulus sagt, wir sollen uns auf der Grundlage des Todes Christi der Sünde für tot halten. Er starb unseren Tod. Er bezahlte unsere Strafe. Er holte uns aus dieser Bindung an das Gesetz heraus und es gibt keinen anderen Weg, da herauszukommen, als den Tod. Weiter in Römer 8,5. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch nicht. Das ist eine wichtige Aussage, auch wenn sie es versucht, kann sie es nicht. Vers 8, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wir haben uns nun sehr ausführlich, ja vielleicht zu ausführlich damit beschäftigt, weil wir vorher eben diese Aussage hatten, das Problem liege nicht im Gesetz, nicht im Bund, sondern in den Menschen. Nun gehen wir zurück zu unserer Studienhilfe, Seite 20. Wir haben bereits gesehen, dass der Übergang vom Alten zum Neuen Bund in Jeremia 31, 31-34 vorausgesagt wird. Er wird auch in Jeremia 50, 4-5 vorausgesagt. Diese Verweisstelle steht zwar nicht in der Studienhilfe, aber wir sollten sie uns dennoch kurz ansehen. In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr, werden die Söhne Israel kommen, sie und die Söhne Juda zusammen. Es ist also wieder das ganze Volk Israel und Juda. Immerfort weinend werden sie gehen und den Herrn ihren Gott suchen. Sie werden nach Zion fragen, auf den Weg dahin ist ihr Gesicht gerichtet. Kommt und schließt euch an den Herrn an in einen ewigen Bund, der nicht vergessen wird. Ich bevorzuge die alternative Lesart, kommt, wir schließen uns dem Herrn an in einem ewigen Bund, der nicht vergessen wird. Damit wird die andere Seite dargestellt. Wenn wir sagen, kommt, wir schließen uns dem Herrn an. Jeremia 31 spricht davon, was Gott tun wird. Jeremia 50 spricht von der Reaktion Israels auf das, was Gott tun wird. Für mich ist diese Stelle sehr anschaulich, denn als ich das erste Mal bei einem jungen Juden in Jerusalem Hebräisch lernte, der später im Krieg von 1948 getötet wurde, schrieb ich ihm auf Hebräisch einen Aufsatz, in dem ich erklärte, es sei meine Anschauung, dass genau das mit dem jüdischen Volk geschehen werde, nämlich, dass sie kommen werden und sagen, kommt, wir schließen uns dem Herrn an. und dass sie nach dem Weg nach Zion fragen werden. Und ich sagte, das ist der Weg nach Zion. Letztendlich ist der einzige Weg nach Zion der ewige Bund. Mein damaliger Lehrer wies mich auf etwas hin, das ich nie vergessen habe, das ich jedoch nicht im Detail erklären kann, aber die Zeichensetzung im Hebräischen weist genau darauf hin, dass der Weg nach Zion darin besteht zu sagen, kommt, wir schließen uns dem Herrn an in einem ewigen Bund. Wir haben demnach hier zwei Aspekte, die Ankündigung Gottes in Jeremia 31 und die Reaktion des Volkes, wenn Gottes Zeit gekommen ist, in Jeremia 50. Als nächstes beschäftigen wir uns nun mit den Unterschieden zwischen dem alten und dem neuen Bund. Dabei vergegenwärtigen wir uns, dass dies eine jener Passagen ist, in denen etwas miteinander verglichen oder gegenübergestellt wird. Zunächst bestand der alte Bund in äußerlichen Geboten auf Steintafeln. Stein ist hier ein sehr wichtiges Wort. Es ist etwas Hartes, Äußerliches und Unnachgiebiges. Der neue Bund besteht aus Gesetzen, die innerlich in den Sinn und in das Herz geschrieben werden. Und deshalb sind die beiden Schlüsselwörter hier meiner Meinung nach äußerlich und innerlich. Anhand der Analyse des Paulus sahen wir bereits, was das Gesetz nicht tun konnte. Solange es äußerlich war, konnte es nichts gegen den Rebellen unternehmen und konnte somit seine Aufgabe auch nicht erledigen. Die Menschen sahen es an und sagten, wir halten uns daran, doch sie hielten sich nie daran. Wie wird nun das Gesetz innerlich? Wie wird es in den Sinn und in das Herz geschrieben? Das ist sehr wichtig. Sehen wir uns dazu 2. Korinther 3,2 an. Paulus schreibt an die Christen in Korinth, die von ihrem natürlichen Stand her recht üble Leute gewesen waren, Prostituierte, Homosexuelle, Erpresser, Gotteslästerer und so weiter. Er führt in seinen Briefen all ihre Probleme auf und er schreibt hier, unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Paulus sagte, wenn ihr wissen möchtet, was ich glaube, wenn ihr meine Theologie sehen wollt, dann geht nach Korinth und schaut euch die Leute dort an. Dort wird meine Theologie demonstriert. Erkundigt euch, welche Leute sie waren, schaut euch an, wie sie jetzt leben, und ihr werdet feststellen, dass sie mein Brief sind. Das ist die Art von Brief, die Prediger meines Erachtens schreiben können müssen. Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Wodurch werden die Gesetze Gottes in die Herzen von Männern und Frauen geschrieben? Durch den Heiligen Geist. Das ist ungemein wichtig, denn so oft haben wir im Leib Christi eine Situation wie damals mit den 10 Geboten, nur dass wir die 10 Gebote vielleicht durch unsere eigenen dummen kleinen Regeln ersetzen oder ihnen etwas hinzufügen. Wenn es der Heilige Geist nicht tut, wird es nicht funktionieren. Ohne den Heiligen Geist könnte das Herz des Menschen niemals ändern. Jede Predigt, die nur aus Worten besteht, ohne den Geist, ist eine Zeitverschwendung. Sie bringt nichts hervor, das von dauerhaftem Wert wäre. Es ist einzig und allein der Heilige Geist, der die Gesetze Gottes in die Herzen von Männern und Frauen hineinlegen kann. Wenn er nicht am Geschehen teilnimmt, wenn er nicht am Werk ist, sind all unsere religiösen Aktivitäten nichts anderes als Zeitverschwendung und Selbstbetrug. Du kannst die Grundlagen deines Glaubens an die Wände deines Gemeindehauses schreiben. Doch das hält die Menschen nicht davon ab, Lügner, Heuchler und Betrüger zu sein. Ja, es macht sie wohl in gewisser Weise sogar noch heuchlerischer und scheinheiliger. Das Einzige, wodurch Menschen verändert werden können, ist der Heilige Geist, sofern er Zugang zu unseren Herzen hat. Ich bin mir in dieser Lehrserie dessen sehr bewusst, dass wir sofort aufhören können, wenn der Heilige Geist nicht dabei ist. Ich bete ernsthaft dafür, dass der Heilige Geist wirkt. Doch wenn es nur eine menschliche Stimme ist, wenn es nur menschliche Regeln oder Richtlinien oder Grundlagen oder Glaubenssätze sind, die äußerlich niedergeschrieben werden, werden sie das menschliche Herz nicht verändern. Es gibt keine Kraft im Universum, die das menschliche Herz von Sünde zu Gerechtigkeit, von Rebellion zu Gehorsam wandeln kann, außer dem Heiligen Geist. Buchstaben und Tinte allein werden das nicht schaffen. Es wird eben nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Der zweite Unterschied besteht darin, dass der alte Bund zu Ablehnung von Seiten Gottes führte, der neue Bund führt zu ewiger Annahme.